Hey Annalena, wir waren noch mal zusammen auf dieser Konferenz in Amsterdam und ich musste noch total oft daran denken, wie riesig und anstrengend die war. Und ich wollte mal von dir wissen, wie du das so wahrgenommen hast. Hast du kurz Zeit?
Ja klar, ich erinnere mich auch noch ziemlich gut daran, wie überwältigend diese Konferenz war.
Wie sieht's mit dir aus? Steht die nächste Konferenz schon vor der Tür, aber du hast eher Lust, kurz mal was anderes zu machen? Dann hereinspaziert. Mein Name ist Alexandra Vujadinovic und ich stifte Menschen aus dem Wissenschaftssystem zum Prokrastinieren an. Und vielleicht auch dich. Mit meinen Gästen spreche ich über ihre Aufgaben und Rollen, die spaßigen und nervigen Seiten wissenschaftlicher Arbeit und auch über das ein oder andere Geheimnis der akademischen Welt. Heute spreche ich mit Annalena Oltersdorf über eine Form der Zusammenkunft in der Wissenschaft, die Konferenz. Welche Funktion hat so eine Konferenz? Wie verhält man sich dort und worum geht es da eigentlich? Hallo Annalena, schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute nochmal Revue passieren lassen, welche Erfahrungen wir auf der Konferenz in Amsterdam gemacht haben. Das war übrigens die East for S 2024 Making and Doing Transformations an der, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Vrije Universität Amsterdam. Also so eine mega Riesenkonferenz der Science and Technology Studies Community mit 115 Panels. Willst du mal erzählen, warum du da warst und was du generell so machst?
Ja klar, also ich bin Annalena und gerade wissenschaftliche Mitarbeiterin in Hamburg an der Universität dort und ich promoviere da in der Soziologie zum Thema Wissenschaftskommunikation in der Corona-Pandemie und dieses Projekt, in dem ich dort arbeite, war auch der Grund, warum ich dann zu der Konferenz gefahren bin, weil wir nämlich im Team dann gesehen haben, dass es auf der Konferenz ein Panel geben soll, was super gut zu unserer Forschung passt. Und dann haben wir beschlossen, dass ich dort was einreiche, also mich sozusagen bewerbe für diese Konferenz. Und es hat dann letztendlich auch geklappt und ich durfte dann aus meiner Forschung berichten in diesem Panel. Da ging es um die Rolle von Organisationen und das ist sozusagen genau mein Thema. Und so bin ich dann nach Amsterdam gefahren und habe dich getroffen und auch viele andere Leute noch kennengelernt. Genau.
Okay, schön. Du hast gesagt, ihr habt dann diesen Call sozusagen gesehen, also diese Ausschreibung für die Konferenz. Ich habe ja gerade schon angedeutet, das war ja alles irgendwie so groß und so viele Panels. Wie seid ihr auf diese Ausschreibung aufmerksam geworden oder wie habt ihr überhaupt entdeckt, dass euer Thema genau zu diesem einen Panel passt?
Ja, das ist eine so sehr gute Frage. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Ich glaube, es war so, dass das über einen E-Mail-Verteiler geschickt wurde. Also wenn man so in der Wissenschaft unterwegs ist, bei mir sind es ja jetzt auch schon 3 Jahre, dann landet man ja auf so verschiedenen E-Mail-Verteilern, über die man dann erfährt von Ausschreibungen, manchmal auch Stellenausschreibungen oder eben Ausschreibungen für Konferenzen. Und ich glaube, es war so, dass das dann rumgeschickt wurde und wir dann in unserem Teammeeting darüber gesprochen haben, dass es ja gut passen würde und uns dann entschieden haben, da es zu probieren sozusagen und dass das eben auch eine gute Möglichkeit wäre, mal in die, du hattest es schon angesprochen, Science and Technology Studies mal reinzugucken, weil das ja nochmal so ein ganz eigener Bereich ist und ich forsche ja über Wissenschaftskommunikation und das machen ja ganz viele Bereiche. Also die Soziologie macht das zum Beispiel. Da bin ich ja auch angesiedelt. Es gibt aber auch die Kommunikationswissenschaft, die sich dafür interessiert. Die Psychologie interessiert sich auch dafür. Und dann eben auch die Science and Technology Studies. Und da war ich bisher noch gar nicht so mit in Kontakt. Und dann war das eben eine gute Möglichkeit, da auch mal reinzugucken und mal so ein bisschen ansatzweise zu verstehen, worum es da eigentlich geht und wer da so hinfährt und was die Leute so alles Spannendes machen.
Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie das bei mir war. Also ich glaube, es war ganz ähnlich. Also meistens erfährt man ja irgendwie dann über diese Newsletter oder per Mail dann, dass es da thematisch auch passende Sachen gibt. Und ich glaube, bei mir war das auch so. Oder ich habe über LinkedIn gesehen, da gibt es ein Panel, da geht es ums Publizieren in der Wissenschaft. Und das passt auch ganz gut zu meinem Promotionsthema. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das denn irgendwie gut verbinden und letztendlich habe ich aber gar nicht mein Promotionsthema vorgestellt, sondern ich habe eine andere Idee vorgestellt, an der ich gerne in Zukunft mal forschen würde. Und zwar ging es mir ja um wissenschaftliche Websites, also alle Websites, die so im Rahmen von Forschungsprojekten oder Forschungsgruppen entstehen. Und dazu habe ich letztendlich dann einen kleinen Workshop gemacht, in dem ich dieses Thema so ein bisschen auch für mich das erste Mal erarbeitet habe. Und das ist ja jetzt auch schon ziemlich lange her und wir haben in unserem Projekt, in dem Rhein-Ruhr-Center for Science Communication Research, haben wir auch selbst so eine wissenschaftliche Website gebaut. Und jetzt gerade wird das für mich irgendwie wieder aktuell, weil man da ja auch so ein bisschen Begleitforschung zum Beispiel zu machen könnte oder auch mal schaut, wie funktioniert das denn bei anderen? Warum sind Websites denn so wichtig und warum sind die vielleicht auch zu verstehen als so ein Teil des Publizierens? Also für mich war das eher so eine, auch so eine Erfahrung in dieser Community, weil ich auch mit Forschern aus den Science and Technology Studies zusammenarbeite und auch für mich so ein bisschen selbst gucken wollte, passe ich in diese Community rein und bin ich vielleicht auch Science and Technology Studies Scholar sozusagen. Und ich habe da so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass die Gedanken oder auch diese Herangehensweise an die Forschungsgegenstände, dass das irgendwie total zu dem passt, was ich auch mache. Also ich habe mich da irgendwie total passend gefühlt und das war für mich auch so eine ja sehr sehr schöne Erfahrung, einfach so zu sehen, die denken so ähnlich wie ich, die machen so was Ähnliches und ja, das fand ich super cool. War das bei dir auch ähnlich? Also du hast ja dann auch euer Projekt vorgestellt, hast du auch die Erfahrung gemacht oder? Also ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen Themen dann auch so ein bisschen alienmäßig ist. Also wenn man aus einer ganz anderen Disziplin kommt und da vielleicht gar nicht so anknüpfen kann.
Genau, also für mich war es schon ungewohnt. Vorher war ich vor allem auf soziologischen Konferenzen unterwegs oder auch in der Kommunikationswissenschaft und deswegen habe ich mich dann doch ein bisschen fremd gefühlt am Anfang. Aber ich habe dann ja ziemlich schnell auch ja gesehen, ah okay, hier sind auch Leute, die habe ich vielleicht schon mal woanders gesehen und ich weiß vielleicht grob auch noch, was die machen und dann kommt man direkt ins Gespräch und fühlt sich nicht mehr ganz so fremd. Und der Anknüpfungspunkt waren dann ja schon auch die Themen. Also, dass ich gemerkt habe, dass die Themen, sowas zum Beispiel wie die Rolle von Expertise in der Gesellschaft oder das Verhältnis von Öffentlichkeit und Wissenschaft oder auch Medienthemen, Journalismusthemen, dass die da ja auch besprochen werden. Und da konnte ich dann natürlich so ein bisschen anknüpfen und habe mir danach dann auch mein Programm zusammengestellt. Aber ich finde es weiterhin echt so eine Aufgabe, so herauszufinden, wer ist eigentlich mein Publikum und wer ist eigentlich meine Community. Also ich habe das Gefühl, wenn man seine Promotion macht, dann natürlich im Vordergrund ist die Forschung und man schreibt Texte und arbeitet ja auch viel für sich alleine. Aber was auch die andere Aufgabe ist, die immer so ein bisschen mitläuft, ist so herauszufinden, ja, wie positioniere ich mich? Wie kann ich meine Themen positionieren? Wen interessieren meine Themen eigentlich? Und wer ist meine Community und mein Publikum? Und ich habe das Gefühl, bei einigen ist das so total klar. Die haben so eine Konferenz im Jahr, da gehen sie auf jeden Fall hin und erkennen sie dann nach 3 Jahren auch jeden oder sind total gut vernetzt. Und ich habe das Gefühl, bei so Themen, die sehr interdisziplinär von verschiedenen Bereichen bearbeitet werden, wie bei mir, und wenn man auch im Studium vielleicht so sehr interdisziplinär unterwegs war, was bei mir zum Beispiel auch der Fall ist, dann ist das echt so eine Aufgabe, die man so parallel auch gestellt bekommt, von der man aber am Anfang noch gar nicht weiß, dass sie auch auf einen zukommt. Und so war das bei mir auch mit den Konferenzen. Und deswegen war dann diese STS-Konferenz auch nochmal eine ganz neue Erfahrung, die einen dann ja auch so ein bisschen erschlagen kann am Anfang, vor allem wenn es so viel Auswahl gibt und man erstmal verstehen muss, wie man das machen kann. Und ich habe dann echt auch einfach nach Stichworten zum Beispiel gesucht, um so eine Idee zu kriegen, okay, wo kann ich hingehen? Und ich habe auch nach Personen gesucht. Also, du hast ja auch schon angesprochen, dass auch so Social Media eine Rolle spielt, dass man über LinkedIn zum Beispiel sieht, ah, okay, die Person geht auch hin. Ich gucke mal im Programm, was die macht. Das klingt ja spannend. Und man weiß vielleicht aber nicht das genaue Thema, dann sucht man eher nach Personen oder so. Und dann kann man sich so ein bisschen rantasten, und irgendwie ein Programm zusammenstellen, was ja doch eine ganze Woche am Ende dauert. Also da kommt ja auch einiges zusammen, wenn man jeden Tag dann von morgens bis abends irgendwie Programm hat.
Ja, ich habe das auch so ähnlich gemacht. Also ich habe auch nach Stichworten oder nach Themen gesucht oder wenn ich dann entdeckt habe, ach, die Kollegin, der Kollege sind auch da, dann schaue ich mir das doch gerne mal an. Und ich glaube, ich habe sicher auch ein paar Tage immer wieder durch diese Datenbank durchgesucht und geguckt, was trage ich mir jetzt in den Kalender ein und was ist wirklich relevant für mich, wo muss ich hin, was könnte ich mir anhören. Also das war auch so ein Prozess, glaube ich. Also wie du schon gesagt hast, nicht nur, dass man nach den Themen sucht, sondern dass man auch selbst guckt, wo verortet man sich denn auch selbst. Also das hat sich schon irgendwie gespiegelt. Wir haben jetzt eher über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen. Ich glaube, wir haben aber auch schon sehr oft angesprochen, was denn eigentlich so die Funktionen von so einer Konferenz sind. Also, warum machen wir das eigentlich und was passiert da eigentlich? Kannst du da vielleicht noch mal so auf den Punkt bringen, was das für dich ist? Also, warum gehst du auf eine Konferenz und warum sollte man das vielleicht auch als Doktorand, Doktorandin unbedingt tun?
Ja, also ich glaube, die Funktionen sind total unterschiedlich und die sind irgendwie alle gleichzeitig da. Und ich glaube, deswegen sind Konferenzen auch manchmal so überfordernd. Und so etwas, was man lernen muss, richtig, in diesen 3, 4 Jahren. Und ich glaube, der erste Punkt, man möchte irgendwie einfach mitbekommen, was passiert in meinem Fach, was machen andere, worüber forschen andere. Und vielleicht auch, das ist, glaube ich, ein neuer Punkt. Was passiert eigentlich in diesen Fachgesellschaften? Also es gibt ja schon für die Disziplin dann so Fachgesellschaften, die auch nicht nur dafür da sind, dass man dort präsentieren kann, sondern die auch eigene, sozusagen eigene Organisationen sind für das Fach, wo es dann zum Beispiel Mitgliederversammlungen gibt für alle Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Soziologie zum Beispiel und wo man auch mitbestimmen kann und abstimmen kann, wenn man Mitglied ist oder dass es auch Mittelbauversammlungen gibt, also für alle, die keine ProfessorInnen sind und nochmal eigene Anliegen haben, also auch so ein quasi, ja, fachpolitisch könnte man schon sagen. Das finde ich ist auch eine wichtige Funktion von Konferenzen. Und dann ja natürlich dieses tolle Wort Networking, also irgendwie Menschen treffen und mit denen reden, zum Beispiel am Rande des Programms bei diesen Konferenzpartys, beim Dinner, beim Empfang, also all diese sozialen Events natürlich. Ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig wie alles andere auf einer Konferenz. Und dann, ja, dieses Platzieren der eigenen Themen, wie auch immer das gut funktioniert, aber ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man so eine Idee kriegt, wer ist eigentlich mein Publikum, wer interessiert sich für das, was ich hier seit Wochen und Monaten, mache.
Ja, da fällt mir so eine Situation ein, die ich auch schon häufiger in diesem Networking-Kontext so erlebt habe. Also man hat irgendwie eine Person, die hat was vorgestellt und ich glaube, es ist nochmal extremer, wenn die Person dann auch schon sehr etabliert und bekannt ist in dieser Community, dass nach diesem Vortrag wirklich auch nach der Fragerunde alle auf diese Person zustürzen, weil sie irgendwie noch Fragen haben, weil sie irgendwie nochmal was besprechen wollen. Und als Doktorandin hatte ich das so am Anfang, dass ich mir dachte, okay, da gehen jetzt alle hin. Mist, wie komme ich da jetzt noch hin? Ich wollte jetzt auch noch irgendwie eine Frage stellen und so. Und dann war es irgendwie doch zu anstrengend. Dann dachte ich mir so, okay, sonst vernetze ich mich irgendwie digital und schaue einfach mal, dass ich vielleicht eine Mail schreibe oder so. Also, dass man da wirklich so diese, ja, so diese Habits, so diese Bewegungen dann auch hat nach den Vorträgen, dass man direkt so ins Netzwerken reinkommen möchte und sich dann irgendwie nochmal darüber hinaus austauscht. Das ist war so eine Erfahrung für mich und jetzt mittlerweile renne ich immer ganz schnell zu der Person, damit ich die Erste bin, die irgendwie eine Frage stellen kann. Ja, hast du vielleicht auch irgendwie so ähnliche Situationen noch im Kopf?
Ja, auch, dass es andersrum passiert. Also, dass dann, wenn man selbst was vorstellt, dass dann auch hinterher Leute zu einem kommen, die vielleicht keine Frage stellen konnten, weil die Zeit zu knapp war. Und dann ist man da gerade dabei, seine Sachen zusammenzupacken. Und auf einmal kommen auch Leute zu einem und sind so, hey, das war mega spannend. Kannst du noch mal das erklären? Oder hey, ich arbeite gerade an einem Special Issue für ein Journal, das passt doch total gut. Und auf einmal kommt man darüber ins Gespräch und dann stehen da aber noch zwei andere Leute, die auch was fragen wollen. Und das war am Anfang für mich total ungewohnt, weil ich ja eben noch nicht so etabliert bin in der Forschung. Und da diese Erfahrung zu machen, Leute kommen dann nicht nur, weil ich super bekannt bin in diesem Feld oder weil ich eine etablierte Professorin bin, sondern einfach, weil sie mein Thema spannend finden. Das fand ich ja total ungewohnt, aber natürlich auch super cool, dass sowas dann passiert. Und so kommt man ins Gespräch, weil ich habe mich auch so gefragt, wie habe ich eigentlich Leute kennengelernt auf Konferenzen? Ich kann mich da oft gar nicht mehr dran erinnern. Und aber ich glaube, dieses nach dem Vortrag nochmal ohne Publikum kurz sprechen, während alle schon so am Rausgehen sind und man vielleicht zum Mittagessen geht oder so. Da lernt man dann auf einmal doch Leute kennen, die sich für ähnliche Dinge interessieren, zum Beispiel. Und was ich auch gedacht habe, ist, dass man sich immer wieder trauen muss, auch über seine Themen auch zu reden, wenn man auch vielleicht nicht präsentiert oder so. Weil dann gibt es natürlich so es gibt ja die Leute, die machen das seit Jahren, die kennen viel mehr andere Menschen. Und wenn die dann wissen, ah, du interessierst dich für Wissenschaftspodcasts, dann musst du unbedingt mal mit der und der Person reden. Also es gibt dann ja so Leute, die haben dann so ein bisschen diese Vernetzungsfunktion, indem sie andere Leute zusammenbringen. Und das klappt halt nur, wenn man darüber redet, was einen interessiert. Und das ist natürlich auch ungewohnt, wenn man es an sich jetzt nicht so mag, sich in den Vordergrund zu drängen und ständig über sich selbst zu reden. Aber auf Konferenzen muss man das manchmal machen, weil sonst ja, funktioniert dieses Vernetzen gar nicht und diese Leute, die eigentlich voll den Überblick haben, die können einem gar nicht helfen, weil sie gar nicht wissen, was man macht.
Ja, ich glaube, die Frage, die du gerade angesprochen hast, also wie hat man da eigentlich Leute kennengelernt? Ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen länger drüber sprechen. Das finde ich auch super spannend, weil was ist eigentlich dieses Netzwerken? Das kann man gar nicht so genau sagen. Ich habe auch gerade so ein bisschen überlegt, also einerseits läuft so, wie du es gerade gesagt hast, also man muss über seine Themen sprechen und dann kommen Leute auf einen zu, die sagen, hey, ich kenne den und die und da könntest du doch auch mal irgendwie vielleicht mal was schreiben oder so. Und andererseits war es bei mir in Amsterdam so, dass ich Tobias Tönsfeuerborn kannte und er auch da war. Grüße gehen raus an Tobias. Und das war eigentlich so die einzige Person, die ich aus dem Projekt kenne, in dem ich bin. Und das war auch tatsächlich die erste Konferenz, auf der ich ganz alleine war. Also sonst bin ich immer zu zweit, zu dritt gereist und dann hatte man ja die Leute, mit denen man sowieso immer unterwegs ist. Und dann, ich bin auch eher so ein zurückhaltenderer Mensch. Ich bin jetzt nicht total extrovertiert und dann spreche ich vielleicht eher mit meinen eigenen Leuten und weniger mit anderen. Aber ich fand es gut, dass ich einerseits trotzdem Tobias da hatte und dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt und dadurch habe
Genau.
ich auch ganz viele andere Leute kennengelernt. Also man kam dann schon in Kontakt mit anderen, die ähnliche Sachen machen. Und ich glaube, sobald man irgendwie merkt, okay, wir interessieren uns beide für Podcasts, wir interessieren uns beide für Wissenschaftskommunikation, kann man auch sehr leicht ins Gespräch kommen.
Genau, das ist ja das Gute bei solchen Konferenzen, dass man schon mal davon ausgehen kann, dass man ähnliche Interessen hat. Und ich finde auch so die eigenen KollegInnen oder auch ja, die ProfessorInnen, mit denen man vielleicht auch manchmal zusammen bei Konferenzen ist, die können ja auch diese Vernetzungsrolle einnehmen, indem sie dann sagen, ah, ich stelle dich mal kurz vor. Komm mal mit, ich wollte unbedingt, dass du mal mit der Person sprichst. Das würde total gut passen und die kennt sich total gut aus mit der und der Methode oder sowas. Solche Dinge. Also diese Funktionen müssen ja nicht immer fremde Menschen übernehmen, sondern es können ja auch vertraute Menschen sein, mit denen man reist. Und das ist ja auch oft so, dass man vielleicht in einer kleinen Gruppe kommt, und dann verstreut man sich so ein bisschen und kann sich dann hinterher auch davon erzählen, was man gehört hat an Vorträgen.
Ja, cool. Da haben wir ja schon echt viel, glaube ich, darüber gesprochen, wie Netzwerken eigentlich so funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, vor allem auch für Doktoranden zu wissen, also was kann man vielleicht auch vom Betreuer so ein bisschen nicht unbedingt einfordern, aber dass man darüber spricht, hey, wir sind da zusammen, vernetz mich doch mal mit den und den Personen, die du einfach auch wichtig findest, wenn das dann nicht von alleine kommt. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben uns ja beide für diese Konferenz beworben. Also man ich glaube, wenn es Keynotes sind, dann wird man ja dafür angeschrieben, aber wenn man dann zum Beispiel einen Workshop oder einen Vortrag hält, dann schickt man eigentlich seine Idee ein und dann wird auch bewertet, ob die gut ist oder nicht. Und bei so kleineren Tagungen, das wäre ja irgendwie nochmal eine andere Form des Zusammenkommens oder bei Workshops, die es ja auch sehr oft gibt, da ist das nicht so ein riesen Peer-Review-Prozess. Ich glaube, bei der Konferenz war es aber tatsächlich so. Wahrscheinlich auch durch diese Menge einfach an Abstracts, also an Ideen, die da eingehen. Kannst du vielleicht noch mal erklären, wie das so abläuft und was vielleicht auch dieser Peer-Review-Prozess bei diesen Konferenzen oder diesen riesigen Tagungen dann auch bewirken soll?
Ja, genau. Also dieser Bewerbungsprozess, der läuft natürlich nicht immer gleich ab, aber meistens ist es ja so, dass es ja so ein Call for Abstracts, heißt das dann ja, gibt, wo ein bestimmtes Oberthema gesetzt wird und dann schreibt man so eine Kurzfassung von seinem persönlichen Thema. Manchmal ist es eine halbe Seite, manchmal ist es auch eher so ein oder zwei Seiten. Und manchmal sogar ein ganzes Paper, glaube ich. Das hatte ich persönlich aber noch nie. Genau. Und dann einfach dadurch, dass sich ja meistens mehr Menschen bewerben, als es Platz gibt auf so einer Konferenz. Also selbst bei den großen Konferenzen, wo so viel gleichzeitig stattfindet, irgendwann ist es einfach, ja, es ist zu viel. Und es geht natürlich auch, ja, um Qualitätssicherung, ne? Also das Peer Review ist ja nicht nur dazu da, dass man die Zahl reduziert, sondern dass man auch einen gewissen Qualitätsstandard sozusagen aufrechterhält und deswegen ist es dann meistens so, und bei mir war das tatsächlich auch bei den kleineren Konferenzen so, dass dann ja, Peer-ReviewerInnen das lesen, was man eingereicht hat, und dann entscheiden nach bestimmten Kriterien, ist das passend für die Konferenz, ist das ja, zum Beispiel methodisch sauber durchgeführt, sind die Ergebnisse relevant und all diese Kriterien. Und dann bekommt man eine Rückmeldung. Manchmal sogar eine Rückmeldung, dass man nochmal was anpassen muss. Das hatte ich auch schon einmal. Da gab es Verwirrung um einen bestimmten Begriff oder so. Und dann kann man das nochmal klären. Und genau, dann hat es am Ende aber trotzdem geklappt. Und manchmal bekommt man auch einfach direkt eine Rückmeldung, dass man angenommen wurde. Und das ist dann auch anonym. Das ist vielleicht auch nochmal interessant für Leute, die noch nie bei einer Konferenz waren. Also man weiß nicht, wer einem dieses Feedback gibt, und die Leute wissen meistens auch nicht, wer man selbst ist, um einfach ja zu sicherzustellen, dass es da keine, also da, ja, dass Leute, die sich kennen und mögen, da nicht sich gegenseitig auf Konferenzen schummeln sozusagen. Genau, und dann kann man das vielleicht auch noch ein Unterschied manchmal, so wie das bei mir jetzt in Amsterdam war, man reicht schon für ein bestimmtes Panel ein. Manchmal kann man aber auch erstmal ganz breit zu dem Tagungsthema einreichen, und alle Beiträge, die dann angenommen wurden, werden dann hinterher sortiert und in Panels einsortiert, die einzelnen Themen zusammenfassen sozusagen. Also das geht beides und hat natürlich beides auch so seine Vor- und Nachteile.
Und wie war es dann, als du für den Vortrag sozusagen angenommen wurdest? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also meistens mache ich das so, dass ich dann erstmal für mich einen Vorschlag erarbeite, also dass ich meine Notizen zusammenstelle und vielleicht auch schon eine PowerPoint-Präsentation entwerfe. Man hat ja meistens noch PowerPoint-Folien dabei, also man spricht nicht nur so, sondern zeigt vielleicht noch das eine oder andere im Hintergrund. Und wir machen das meistens so, dass es dann die Möglichkeit gibt im Team, bei uns im Büro, das einfach mal eine Probe sozusagen zu machen und sich Feedback einzuholen, weil wir haben ja schon drüber geredet, es gibt so unterschiedliche Communities, und es ist manchmal, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, sehr schwierig einzuschätzen, wie viel kann ich jetzt voraussetzen, ne? Also was muss ich erklären? Welche Begriffe sind total klar, wo alle denken so, hä, muss sie mir jetzt ja nicht diesen Begriff erklären, aber manchmal ist es total wichtig, dass man nochmal erklärt, was man meint. Und diese Einschätzung, das hilft natürlich, wenn da dann nochmal die KollegInnen im Team nochmal sagen, oh, da musst du nochmal besser erklären, oder das kannst du weglassen, wenn man manchmal, es ist ja auch immer sehr zeitkritisch, ne? Also man hat ja manchmal echt nur so ein paar Minuten Zeit, und dann ist es gar nicht so leicht zu kürzen und zu sagen, ja, das ist unwichtig, weil man ist so in seinem Tunnel und findet natürlich alles total wichtig und will sich erklären und alles irgendwie deutlich machen. Und dann ist es gut, wenn nochmal jemand von außen sagt, nee, das kannst du ruhig weglassen zum Beispiel. Ja, und dann überarbeite ich das, und dann übe ich das natürlich auch nochmal, weil ich echt immer ein bisschen aufgeregt bin. Und gerade, ja, entweder ich übe das nochmal zu Hause, oder wenn man dann schon ein paar Tage im Hotel ist, weil man erst am Ende der Konferenz dran ist, dann auch manchmal noch im Hotel, so abends, wenn man dann ins Hotel zurückkommt, dass ich dann nochmal die Zeit stoppe und gucke, dass ich in dem Zeitlimit bin. Ja, und so sieht dann ungefähr die Vorbereitung aus.
Okay, ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich. Also ich bin auch, was so Vorträge angeht, ziemlich penibel bei der Vorbereitung, weil immer wenn ich wirklich sicher bin in dem Inhalt, den ich vortragen möchte und auch in der Art und Weise, wie ich das machen möchte, erst dann kann ich so wirklich ja selbstbewusst irgendwie auftreten und dann vielleicht auch Rückfragen lockerer annehmen und damit umgehen. Aber wenn ich schon irgendwie so unvorbereitet oder unsicher in etwas reingehe, das kann ja auch schon mal passieren. Also man hatte einfach nicht genug Zeit und hat das Gefühl, da fehlt irgendwie noch so ein Punkt oder den einen Begriff konnte ich jetzt nicht mehr nachschlagen. Und dann ist doch schon so eine Unsicherheit da. Und ich glaube, bei so großen Konferenzen will man ja auch irgendwie gut auftreten und dann macht man das wahrscheinlich noch mal intensiver, dass man sich wirklich sehr gut darauf vorbereitet, dann auch mal so einen Testdurchlauf macht, so wie du es bei dir gemacht hast. Genau, ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig dann.
Ja, wobei auch eigentlich gerade bei den kleinen Konferenzen habe ich das Gefühl, weil da ist es natürlich noch mal viel, ja, eine viel kleinere Gruppe und die Leute, die da hinkommen, die kennen sich meistens ja auch ziemlich gut aus mit den Themen, weil es eben nicht so ein breites Thema ist, wie bei den großen internationalen Konferenzen, sondern es ist so sehr konzentriert auf eine ganz bestimmte Gruppe und ganz bestimmte Themen. Also da, ja, finde ich, ist es fast noch mal wichtiger. Und ich finde es spannend, was du angesprochen hast mit diesen Nachfragen. Weil das eine ist ja, dass man seinen Vortrag hält, den man geübt hat und wo man sich sicher fühlt, hoffentlich. Und die Aufregung wird ja auch besser. Also am Anfang bei meiner ersten Konferenz, das war auch direkt so eine Riesenkonferenz, so eine internationale. Und mein Vortrag war super kurz nur, aber ich war so unfassbar aufgeregt. Und man sitzt da und vielleicht sind noch zwei andere vor einem dran und man denkt nur, oh Gott, da ich gehe jetzt los und es ist so schlimm. Und es wird besser. Bei mir ist es zumindest besser geworden. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau, aber genau, dann hat man den Vortrag geschafft, aber dann kommen noch Nachfragen. Und oft gehen ja die Nachfragen ein bisschen über das hinaus, was man vorgetragen hat, weil die Leute interessieren sich dann vielleicht eher dafür, okay, was bedeutet das denn jetzt für zum Beispiel die Politik oder für die Wissenschaft, was du gerade erzählt hast, und wollen dann so ein bisschen breiter und größer darüber diskutieren. Und dann ist es natürlich nochmal was anderes, weil darauf kann man sich nicht so gut vorbereiten und weiß ja gar nicht, wer sitzt da, was fragen die Leute. Und genau, dann hat man so kurz den Moment, ich habe es geschafft und dann, ah ja, aber jetzt kommt noch der Diskussionspart.
Ja, stimmt. Ich habe auch in Amsterdam da ganz unterschiedliche Sachen beobachtet. Also ich glaube, in meinem Workshop war es irgendwie alles sehr wohlwollend und nett, weil ich auch gesagt habe, das ist jetzt nicht Forschung, die ich betrieben habe, sondern ich stelle eine Idee vor, an der ich in Zukunft arbeiten möchte. Und ich glaube, dann kommen eher so ja, konstruktive Fragen, konstruktives Feedback und man wird gar nicht, also man ist nicht so in der Situation, dass man was vorstellt, was man gemacht hat und dafür kann man jetzt auch kritisiert werden, sondern es ist eher so, man arbeitet zusammen daran. So, das ist ja auch der Sinn dieses Workshop-Formats letztendlich. Und in anderen Panels zu ähnlichen Themen habe ich aber auch beobachtet, dass die Vortragenden schon auch ja, so ein bisschen angegriffen wurden, weil andere das gar nicht so selbst erfahren oder erforscht haben, wie sie es dann auch gemacht haben. Also es ging dann hauptsächlich um das Publizieren und das Veröffentlichen von ja, verschiedenen Formen und Formaten in der Wissenschaft, ob es jetzt Bücher oder Zeitschriften waren. Und da gab es dann auch schon mal hitzigere Diskussionen. Hast du das selbst auch schon mal bei einem Vortrag bei dir gehabt oder beobachtet?
Muss ich kurz überlegen. Also, ich glaube, nicht so schlimm. Also nicht, dass man jetzt das Gefühl hatte, oh, das ist nicht mehr konstruktiv oder da geht es jetzt eher um persönliche Befindlichkeiten oder so. Das nicht. Natürlich bekommt man mal eine kritische Rückfrage oder vielleicht Unverständnis, weil unklar war in der Kürze der Zeit, was man jetzt genau gemacht hat oder so. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dann von Konferenzen, deswegen finde ich das auch okay, dass es jetzt so unangenehm oder vielleicht sogar so war, dass man sich hinterher total schlecht gefühlt hat. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ich habe das schon von anderen durchaus gehört. Also ich glaube, da sind auch die so ein bisschen die Feedback-Kulturen doch unterschiedlich in bestimmten Konferenzen oder in bestimmten Bereichen. Ja, ich glaube, das muss man auch so ein bisschen über die Zeit irgendwie lernen, das einzuschätzen, was man da erwarten muss und kann. Da habe ich jetzt noch nicht so den Überblick, aber ja, vielleicht hatte ich auch einfach Glück bisher, dass ja, dass das nicht so, ja, nicht so schlimm war, beziehungsweise gerade wenn ich dann auch was vorgestellt habe aus unserem Projekt bei uns im Team, dann sind ja oft auch noch andere Teammitglieder dabei beim Vortrag und dann kann man sich so ein bisschen unterstützen und sagen, ah, kannst du noch mal kurz was dazu sagen, wenn man selber auf dem Schlauch steht oder die andere Person bietet das auch an, ah, ich kann noch mal ergänzen, dann ist es so ein, hilft das, als wenn man dann ja ganz alleine im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, weil manchmal ja fällt einem dann hinterher natürlich die gute Antwort ein.
Ja.
Und man ärgert sich, ah, oh, ich habe die Frage vielleicht falsch verstanden oder hinterher denkt man, ah, das hätte ich noch sagen können, dann hätte ich noch besser rüberbringen können. Ja, das ist mir schon passiert, aber das ist ja vielleicht auch, ja, kann man gar nicht so richtig verhindern, weil es auch immer so ein Zeitdruck einfach ist, wenn man da vorne steht. Die nächste Person wartet schon und ist gleich dran, also ist ja auch immer ein sehr strikter Ablauf.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gerade so das, worum es dann auch geht bei solchen Vorträgen, also sei es jetzt auf so einer Konferenz oder irgendwo anders, dass man dann diese Sachen mitnimmt, also dass man auch vielleicht so ein bisschen schärfere Kritik einfach mal mitnimmt. Vielleicht ist man im ersten Moment etwas irritiert und muss mal eine Nacht drüber schlafen, aber dass man das dann trotzdem nochmal konstruktiv irgendwie überdenkt und überlegt, so, okay, wo war vielleicht auch meine Kommunikation nicht so gut und was für eine Reaktion ist daraus gefolgt und wie kann man vielleicht auch die Forschung dadurch noch mal ein bisschen weiterbringen? Also, dass diese Konferenzen auch so eine Leistung für die eigene Forschung dann haben. Und da wollte ich dich fragen, gab es eigentlich schon mal auch so einen Vortrag, so eine Konferenztagung, die dich bei deiner Forschung auch weitergebracht hat, also auch zum Beispiel bei deiner Promotionsarbeit? Ob es da etwas gibt, was deine Projekte auch so nachhaltig geprägt hat oder dich vielleicht sogar auf neue Ideen gebracht hat.
Ja, das ist gar nicht so leichte Frage, finde ich, weil Konferenzen oft irgendwie so was Diffuses haben und manchmal Sachen sich dann erst Monate später so wieder auftun. Man denkt, ah, da habe ich doch mal schon was von gehört oder ah, die Person habe ich doch schon mal getroffen. Und deswegen ist es oft nicht so ein direkter Effekt, würde ich sagen. Aber ich glaube, was mir immer am meisten gebracht hat, auch für meine Promotion, sind gerade solche Workshop-Formate. Also, was du auch gerade angesprochen hast, ich finde es immer eigentlich total sinnvoll, auch so, man sagt ja in der Wissenschaft Work in Progress, also alles, was noch nicht fertig ist, zu präsentieren. Und das ist ja eigentlich gar nicht so üblich bei Konferenzen. Also oft ist ja die Voraussetzung, dass die Arbeit abgeschlossen ist, und man schon Ergebnisse präsentieren kann und diskutieren kann. Und ich habe das Gefühl, es entwickelt sich aber schon dahin, dass es auch andere Formate gibt, wie zum Beispiel solche Workshop-Formate, wo es gerade darum geht, unfertige Dinge zu präsentieren, weil erst dann kann man ja eigentlich auch Feedback noch wirklich einbauen und darauf reagieren. Und ich hatte jetzt die Erfahrung, dass es bei so kleineren Fachgruppentagungen, also es ist dann zum Beispiel nicht die Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, sondern eine ihrer Fachgruppen, die sich nur mit Wissenschaftskommunikation befassen. Und da ist es zum Beispiel so, das gibt es aber auch bei anderen Fachgruppen, dass die dann so einen Workshop am Anfang der Konferenz oder am Tag vorher veranstalten, wo Doktorandinnen eingeladen sind, wirklich bewusst unfertige Ideen vorzustellen, wo sie gerade nicht weiterkommen oder wo sie Feedback mal brauchen. Und das habe ich auch schon genutzt. Und das fand ich immer total super, weil man viel mehr Zeit hat, auch darüber zu sprechen und zu diskutieren und nicht nur 5 Minuten dann hat, sondern vielleicht eher mal so 20 Minuten, was schon Luxus ist, muss man sagen, für eine Konferenz. Und das fand ich immer super, weil man dann schon mit konkreten Anregungen rausgeht und man ist dann gleichzeitig hinterher natürlich nach so einer Konferenz auch total erschlagen. Aber manchmal, wenn man dann im Zug sitzt und zurückfährt, dann ja, hat man vielleicht nochmal mehr Motivation. Ah, nee, ich gehe das jetzt doch an. Und es ist schon machbar. Und dann macht man sich vielleicht schon ein paar Notizen oder so. Und das ist schon dann ein gutes Gefühl, auch wenn man natürlich sich erstmal erholen muss, gerade wenn man jetzt nicht so ein extrovertierter Mensch ist. Aber so ein, ja, auch diese Motivation oder konkrete Ideen kommen dann eben oft aus diesen Workshops.
Ja, stimmt. Also es gab ja einerseits Panels, es gab Keynotes, also Vorträge von etablierten Forschern, die da auch wirklich Spitzenforschung letztendlich zu den Themen haben. Und ich erinnere mich auch, dass es auch noch andere Formate gab. Also ich glaube, es gab ja auch so eine kleine Kunstausstellung, eine Installation. Und da ist ja irgendwie um diese inhaltlichen Sachen ist ja irgendwie noch total viel Eventmäßiges passiert. Also man spricht ja manchmal auch so ein bisschen von dieser Eventisierung der Wissenschaft, also dass sowas zu so einem Erlebnis auch gemacht wird. Und ich erinnere mich, dass da ja auch ganz viele Food Trucks standen. Das war eigentlich wie so ein Food Festival. Dann hatten wir irgendwie noch für die Doktoranden und Doktorandinnen war das, glaube ich, eher so ein Abend, wo es dann so ein STS-Bingo gab, so ein Science and Technology-Bingo, also so ein Spieleabend. Und ja, fällt dir da noch irgendwas ein? Wie fandst du das so an sich?
Ja, an diesen Abend erinnere ich mich, als wir dieses Begriffsbingo gespielt haben. Das war dann für mich der Moment zum Eng, oh, ich kenne mich gar nicht aus in dieser Community, weil ich viele Sachen nicht kannte. Deswegen war ich ein bisschen verunsichert, das weiß ich noch. Aber mein Kollege war auch dabei und der konnte mir dann ein bisschen helfen und ein paar Sachen einordnen. Und am Ende war es ja auch einfach nur just for fun. Deswegen, genau, solche Sachen sind natürlich super, vor allem wenn sie sich explizit auch an jüngere Forschende richten. Das finde ich immer sehr angenehm. Und dann fühlt man sich so ein bisschen, ja, besser aufgehoben. Und ansonsten, ja, es gab echt viel. Es gab auch noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, so ein Forest Festival oder so, wo wir auch noch hingehen durften. Und ja, es war einfach ein Wahnsinnsangebot. Also ja, diese Idee von Konferenzen als Festivals, die finde ich gerade bei der Konferenz in Amsterdam gar nicht so abwegig. Also es hat sich teilweise wirklich so angefühlt und man muss dann irgendwie echt gut auswählen, wo man hingeht, weil selbst ja, das schönste soziale Event ist dann irgendwann, man kann auch dann, finde ich, na, oft ging es ja auch sehr früh los und wann kann man auch nicht mehr so viel aufnehmen und dann ist es immer schwierig zu entscheiden, wo man dann auch hingeht und wo nicht. Und ich finde gerade auch diese, zum Beispiel diese Kunstinstallation, das geht dann so ein bisschen auch fast an einem schon vorbei, weil man so mit den Panels beschäftigt ist und halt da inhaltlich schaut, wo man hingeht. Und dann ist es, ja, gehen dann diese neueren, innovativeren Formate manchmal fast ein bisschen unter. Genauso wie zum Beispiel Poster-Sessions gibt es ja auch noch bei Konferenzen, die aber auch manchmal nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie wahrscheinlich verdient haben, weil Leute ja unglaublich viel Arbeit da reinstecken, so ein Poster zu gestalten und kreativ zu sein. Ja, deswegen, ich bin da immer echt sehr hin und her gerissen.
Ja, mir geht es auch ähnlich. Also ich habe gerade überlegt, ich bin schon manchmal dann so ein bisschen rumgelaufen, wenn ich auch einfach nach einem Vortrag oder nach so einer Panel-Session dann einfach mal auch eine Pause brauchte. Wir sind ja auch zusammen so ein bisschen durch die Gegend spaziert und man kann sich gar nicht nonstop irgendwie Inhalte anschauen und sich diesen Input auch ja, antun letztendlich. Also man schaut dann vielleicht mal kurz über so ein Poster drüber, aber eigentlich spaziert man nur dran vorbei. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich wirklich den Abend, als dieses Forest Festival war, dass ich da auch einfach zu müde war. Ich glaube, das war auch der Tag, an dem ich den Workshop selbst gehalten habe. Und da habe ich euch dann, glaube ich, auch noch geschrieben und gesagt, so, nee, sorry Leute, ich schaff's heute nicht mehr. Ich muss mich irgendwie ein bisschen ausruhen. Genau, also es ist wirklich sehr, sehr viel, aber ja, man muss dann schauen, was nimmt man mit, was kann man mitnehmen, wo sagt man dann vielleicht doch später, nee, geht nicht mehr. Ja.
Ja, genau, gerade bei den größeren Konferenzen. Ich finde auch, da gibt es ja, was halt an sich auch total cool ist, die Möglichkeit vielleicht auch mal, wenn es in dem Zeitslot jetzt nichts gibt, was so perfekt zu den eigenen Themen passt, mal irgendwo hinzugehen, wo man sonst nicht hingehen würde. Und einfach, weil man findet, es klingt gerade spannend oder so. Und dann sind es auch nochmal so ganz neue Eindrücke, zusätzlich zu den sehr forschungsrelevanten Dingen für die eigene Arbeit. Und dann die sozialen Events. Und ja, das kann so eine Woche auf jeden Fall sehr intensiv werden. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn man sich auch zwischendurch mal austauschen kann, so wie wir das dann gemacht haben.
Genau. Und dann entstehen ja auch so Kontakte, die dann zu so einer Podcast-Folge führen, was ja
Genau.
auch sehr schön ist. Ja, ich glaube, ich habe auf meiner Liste schon gar keine Fragen mehr. Wir haben, glaube ich, über sehr viele wichtige Sachen gesprochen. Hast du noch irgendwas, was dir so zum Abschluss einfällt? Oder hast du vielleicht auch so ein, ja, vielleicht so ein Gesamttipp oder Aufruf für alle, die noch Konferenzen besuchen oder das erste Mal vielleicht auch so eine Riesenkonferenz besuchen müssen?
Also ich überlege gerade noch, ob ich noch andere Themen habe. Aber ja, ich glaube, wir haben schon über sehr, sehr viele Dinge gesprochen. Und ja, ich glaube, ich habe gar nicht so diesen Pro-Tipp, weil ich ja auch selber gerade noch in diesem Prozess bin,
Ja.
irgendwie wirklich zu durchblicken, wie funktioniert das alles, wie verhält man sich am besten und so. Und deswegen glaube ich, ja, wäre meine Idee, sich ein bisschen abzugucken, was andere machen. Also zum Beispiel habe ich so mitbekommen, dass es bei ProfessorInnen total normal ist, dass die sich schon, bevor die Konferenz losgeht, schon verabreden zum Beispiel.
Stimmt.
Und Leute anschreiben, die sie schon kennen, entweder natürlich. Das ist dann natürlich, wenn man zum ersten Mal auf eine Konferenz geht, vielleicht nicht so geeignet, weil man noch nicht so viele Menschen kennt, aber dass man natürlich auch Leuten schreiben kann, hey, ich habe gesehen, du promovierst auch gerade zu dem und dem Thema, und schon vorher sich dann zu verabreden. Dann hat man schon so einen Lichtblick, da sind andere Leute. Und wenn man selbst schon eine Person hat, mit der man sich vielleicht vorher schon vernetzt hat und die angeschrieben hat über Social-Media-Kanäle, man kann ziemlich sicher sein, dass man über diese Person dann wieder ganz viele andere kennenlernt. Also so war das bei uns ja auch. Und ja, deswegen wäre mein Tipp, glaube ich, einfach ein bisschen abgucken, was andere machen, weil das hat ja meistens einen Grund, warum die das so machen. Und vielleicht kann man das für sich so ein bisschen adaptieren und ja, und ansonsten mit Leuten reden, die in der gleichen Situation sind. Also ich finde es immer, also natürlich ist es cool, zu den ganz, ja, zu den Koryphäen des Fachs zu gehen, also wie du das auch schon gemacht hast und denen mal eine Frage zu stellen und mit denen zu reden. Aber ich finde es auch immer cool, zu Leuten hinzugehen, die einfach gerade die gleichen Herausforderungen haben, weil sie auch gerade promovieren und dann kann man sich wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen runterkommen und sich vielleicht ein bisschen austauschen nach solchen Panels. Ja, das wären, glaube ich, so meine Tipps.
Ja, total. Ich glaube, das waren nochmal zwei sehr, sehr wichtige Tipps. Auch noch eine Perspektive, die wir, glaube ich, gar nicht angesprochen hatten vorher. Also, dass man schaut, wie machen die anderen das und was kann ich für mich dann vielleicht auch genauso nutzen. Okay, super. Ja, ich würde sagen, danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir über, ja, diese sehr spezielle Form des Zusammenkommens, wie ich sie genannt habe, gesprochen hast. Ja, und du hast wahrscheinlich jetzt auch noch genug Arbeit zu tun und musst weiter. Deswegen würde ich sagen, ciao, ciao und bis zur nächsten Konferenz.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht und wir sehen uns bestimmt bei der nächsten großen Konferenz.
So, fassen wir nochmal zusammen. Vorbereitung ist gut. Spontanität brauchen wir aber in den Diskussionsrunden und für das Netzwerken. Aber auch das Netzwerken können wir ein wenig vorbereiten, indem wir uns im Vorhinein mit Kolleginnen für bestimmte Zeitslots verabreden. Außerdem ist es auch in Ordnung, sich mal zurückzuziehen bei dem ganzen Information Overload. Bei Konferenzen geht es im Grunde um Feedback und Inspiration. Aber für Doktorandinnen auch darum, sich disziplinär zu verorten. Besonders spannend finde ich, dass der Effekt einer Konferenz manchmal erst nach Monaten sichtbar wird, wenn ein Thema oder ein Kontakt plötzlich relevant werden. Und damit bis zur nächsten Konferenz oder zum nächsten Mal bei kurz mal was anderes machen.